Nun möchte ich heute wieder zu dem Hesekiel. Hesekiel, das Buch Hesekiel. Die Bedeutung dieses Namens, ich sagte in Afrika, für die, die noch Kinder bekommen und Söhne, könnt ihr ihn Hesekiel nennen. Eine wunderbare Bedeutung. Gott ist stark. Gott ist stark. Man kann auch dazu hinfügen, dass Gott der Stärkende ist. Keiner soll schwach sein. Wenn wir schwach sind, sollen wir unsere Schwachheit rühmen. Uns der Schwachheit rühmen, weil in der Schwachheit wird die Kraft Gottes offenbar. Also kein Christ sollte ein schwacher Christ sein. Wenn er schwach ist, ist seine eigene Schuld. Jeder sollte stark sein in dem Herrn. Und Gott ist der Starke. Und wenn Gott in uns ist, können wir ja nicht anders als stark sein. Also das ist die Bedeutung dieses Namens. Hesekiel, bitte ich um Entschuldigung, wenn ich einiges wiederhole. Wir sagten, Hesekiel war vom gleichen Alter wie der Daniel. Und dass die sich wohl gut kannten. Hesekiel wohnte nur 50 Kilometer entfernt von wo Daniel war. Und ohne Zweifel, wir sagen gleich und gleich gesellt sich gern. Nun bitte entschuldigt, ich weiß, Europäer, die mögen nicht, wenn man etwas wiederholt. Und dabei kann uns manches verloren gehen. Und wir können es leichter vergessen, wenn wir das nicht wiederholen. Und wenn wir auch was wiederholen, kann Gott uns immer was Neues dadurch zeigen. Ihr wisst ja auch von dem Professor, dem amerikanischen Professor, mit seinem Chauffeur, der musste ja 12 Vorträge halten, in ganz kurzer Zeit. Und nach dem 11. Vortrag sagte er seinem Chauffeur, du, ich bin am Ende, ich habe keine Kraft mehr. Da sagte der Chauffeur, ach du, das habe ich schon 11 Mal gehört. Ich kann diesen Vortrag selber halten. Kann das alles hersagen, was du gesagt hast. Und dieser Mann war so kaputt und so am Ende, dass er sagt, du, versuch es denn mal. Dann hat der Chauffeur ihm seinen Hut gegeben und seinen weißen Mantel, oder wie das heißt auf Deutsch, weiß ich nicht. Und dann den Abend an der Universität ist der Chauffeur aufgestanden. Und der hat den Vortrag gehalten, dass der Professor erstaunt war. Er sagt, er hat ja größere Freudigkeit und Freimütigkeit, als was ich hatte dabei. Und hat das alles hergesagt. Warum? Nur ein Chauffeur, kein Professor. Er hat es immer wieder gehört. Immer wieder gehört. Immer wieder gehört. So prägt sich das bei uns ein. Und Gott im Alten Testament sagte, ihr sollt eure Kinder so das Wort Gottes beibringen. Lehre das Kind in der Jugend und später wird es nicht weggehen. Nicht aufhören, nicht müde werden. Immer wieder. Das wiederholen und sagen. Aber dann kam das Problem, als er fertig war, gleich eine Hand hoch. Aber Herr Professor, wie steht es mit diesen und jenen? Und dieser Student, der gebrauchte solche langen Worte. Und das war solch eine Frage, dass er nicht ein noch aus wusste. Doch was sage ich jetzt bloß? Und fragte eine lange Frage, dass er am Ende nicht mehr wusste, was er am Anfang gesagt hatte. Und dann plötzlich sagte der Professor, ach, aber wie können Sie bloß solch eine dumme Frage stellen? Das weiß doch jeder, was die Antwort ist. Solch eine einfache Frage. Ich werde die nicht mal einmal beantworten. Ich werde meinen Chauffeur fragen, dass er das tut. Und dann ist der Chauffeur gekommen und hat es beantwortet. Ja, wir sollen klug sein wie die Schlangen. Und das hat der Chauffeur begriffen. Also, wird nicht entmutigt, wenn wir dasselbe zweimal hören. Hesekiel, 25 Jahre alt und hat gestanden wie ein Mann. War keine 60, 25 Jahre alt. Er war ein Priester und dort in der Gefangenschaft. Er hat nie geklagt. Ach, es ist doch ein schweres Los. Ach, wie schwer. Er hat an einem Kanal gewohnt, wo die Schiffe kamen. Und man meint, dass er selber mit seinem Volk die gegraben hat. Volgograf war ich bei einem Kanal, dann haben sie gesagt, siehst du hier, das haben die Deutschen gegraben. Und so hat der Hesekiel in Babylon wie ein Sklave den Kanal gegraben, aber nie gemurrt, nie geklagt. Er war ein Priester Gottes und hat für Gott gelebt. Und mit 30 Jahren, nach 5 Jahren, wurde er ein Prophet. Und dann hat Gott den gebraucht. Und ich sagte, wie wunderbar, der ältere Mann, der 30 Jahre schon als Prophet in Jerusalem gedient hat, der Jeremia, der wohl auf der Lehre war vom Hesekiel, der hat das Feuer angezündet in Jerusalem. Der hat den Menschen die Wahrheit gebracht. Nur sie waren halsstarrig, dickköpfig, dickfällig. Die wollten nicht die Botschaft Gottes annehmen, weil sie kontra war zu ihren Vorstellungen. Sie sagt, nein, wir holen lieber Ägypten und machen einen Pakt, einen Bund mit denen und dann gehen wir gegen Nebukadnezar. Und Jeremia sagt, es wird euch nicht gelingen. Beugt euch lieber unter die Hand des Nebukadnezars. Geht in die Gefangenschaft. Ihr müsst dahin. Das ist die Folge eurer Sünde. Die müsst ihr jetzt tragen. Es ist schade, dass wir oft weinen und dass es uns reut, wenn wir schon gesündigt haben. In Afrika sage ich immer wieder, weint bevor ihr gesündigt habt. Tut Buße, vordem ihr gesündigt habt. Lasst eure Herzen zerbrechen, vordem ihr gesündigt habt. Wenn ihr gesündigt habt, dann ist es zu spät. Dann ist der Schaden geschehen. Sage ich sogar den Kindern. Du müsst ihr die Schule verlassen. Hast du an einen Jungen oder ein Mädchen einen Brief geschrieben? Dann musst du die Schule verlassen. Dann weine, lass dir leid tun, vordem du die Schule verlassen musst. Nicht nachdem. Aber so ist der Teufel. Wir kommen nur zur Einsicht, wenn wir gesündigt haben. Liebe vor dem Weinen und Gott sagen, Herr, sei mir gnädig, vor dem wir sündigen. Wenn der Schaden schon geschehen ist, dann ist es schlimm. Wenn ich nicht mehr Jungfrau bin, wenn ich nicht mehr rein bin, oder jetzt vielleicht schon der Storch unterwegs ist, dann tut's mir leid. Das hätte mir leid tun sollen, vor dem. Und Jeremia sagt, Menschen, das ist nun die Frucht eurer Sünde. Und der einzige Weg ist, dass ihr euch Gott beugt und zurückgeht zu Gott. Hesekiel hat die gleiche Botschaft gebracht, dort, 50 Kilometer weg von Babylon. Daniel die gleiche Botschaft im Palast des Nebukadnezars und bei den Königen. Er sagt, ich bin Jude, ich kann das nicht essen. War alles gedeckt, alles auf den Tisch, die königliche Speise, alles, was man in Babylon essen konnte. Er sagt, nein, ich bin Jude, ich kann das nicht essen. Bringt mir das Gemüse, das kann ich essen. Aber nicht dies, soll ich den Wein trinken, das Fleisch essen. Nein, ich bin Jude. Ein junger Mann, der war ja, wer enthält das, was habe ich gesagt, wie viele Jahre vor dem, ist er nach Babylon in die Gefangenschaft, der Daniel, Sonntagsschule jetzt, ja, 9 Jahre. 9 Jahre vorher. Und wenn der Hesekiel 25 war und 9 Jahre vor dem, wo ist unser Fahrradmann? Da ist er. 9 Jahre vor dem. Ich sage Fahrradmann, der ist von Deutschland zur Missionsstation zu Sabanto auf einem Fahrrad gefahren. Das war ein mutiger Mann. Der hat was gemacht. Er wusste aber nicht, dass er nach Sisabantu kommt. Aber da ist er gelandet. Ist doch wunderbar, wie unbegreiflich und unerschöpflich die Wege Gottes sind, dass ein junger Mann von hier auf dem Fahrrad fährt. Wie lange hat es genommen? 2 Jahre. Da kam er dort auf Sisabantu an. Und da hat Gott ihm die Gnade geschenkt, dass die Augen geöffnet worden sind. Also, Daniel war vielleicht 16 Jahre alt, als die ganzen Freuden der Welt auf den Tisch waren. Und er sagt, ich kann nicht, ich bin ein Jude. Und wenn unsere Jugend das kapiert, ich bin ein Christ, ich kann das nicht, wie herrlich wäre das. Aber wenn wir Jugendliche haben, wo das Herz zur Welt hinkt und zieht, das ist eine traurige Sache. Aber diese jungen Männer, die sagen, wir sind Juden. Das geht nicht in unseren Mund. Wir sind Juden, wir können uns nicht so benehmen. Und dann sagte der Speisemeister, du, ich werde geköpft, wenn ich euch nicht diese gute Speise gebe, die Speise Babylons. Daniel sagt, hab keine Angst. Tu es nur für 10 Tage. Nach 10 Tagen holst du die und holst uns und dann prüfst du, wer besser aussieht. Dann schau mal hin, wem es besser geht. Wir Christen haben, da ist nichts, worüber wir uns schämen brauchen. Gar nicht. Unsere jungen Leute, Männer, die jungen Mädchen, wir wollen ja nur euer Bestes. Und nach 10 Tagen, dann könnt ihr kommen. Und dann steht ihr auf der Bühne mit weltlichen Mädchen. Und den kann man richten. Nun habe ich leider keine Zeit, darüber zu reden. Lassen wir das fahren. Wer denken kann, der denkt über nach. Da gehört Kleidung, Schmuck, alles, Haartracht, vom Kopf bis zu den Füßen dazu. Der wahre Christ sieht am besten aus. Eine meiner Töchter studiert an einem Ort. Sie ist die einzige Christin, alles gottlose Wesen. Interessant, um zu hören, was sie berichtet. Und dann sagte sie mal, beim Abfahrt, da kam sie noch, um auf Wiedersehen zu sagen. Und sagte, Papa, war ganz Interessantes heute. Als ich hineinging, da kam ein ganz weltliches Mädchen, gottloses Mädchen, und sagt, du, mach mal schnell meine Haare so wie deine Haare. Das ist das Beste. Sie sagte, wir müssen schon in den Unterricht, haben jetzt keine Zeit. Ach, bitte tu das. Dann kam einer andere und sagt, du, das Kleid, das du anhast, ist das schönste Kleid. Du ziehst dich so vernünftig an, sagen die Unvernünftigen. Und wir sind so dumm und verdreht und machen die Weltnacht in ihren Wahn. Wenn ich Menschen sagen sollte, du musst dich so anziehen wie die, dann würde sie sagen, mein Kind würde sagen, grausamen Vater, ich schäme mich vor aller Welt so zu erscheinen. Einige Kinder, ich sah hier neulich einen in Deutschland, ganz kopfgeschoren, der junge Mann und noch ohne hier Haare. Wenn man das sagen müsste, du musst Kind, Sohn, komm und nun geh in die Welt, der würde sich schämen. Der würde nicht wissen, was anzufangen. So verrückt ist die Welt. Und Daniel sagt, ich bin ein Jude. Und er war stolz darauf, dass er ein Jude war. Und er war sich dessen bewusst und war nicht bereit, sein Judentum zu verkaufen. Nicht für die schönste Speise dieser Welt. Wer von uns sind geistliche Juden und freuen sich des? Und schämen sich nicht. Sagen, ich möchte vor aller Welt stehen. Und auf der Bühne. Und dann können Sie sehen, wer das Schönste ist. Das kann Gott schaffen. Und so Daniel dort. So haben diese Männer in ihrer Zeit gestanden. Drei Männer. Ich habe gesagt, da war noch ein vierter, den erwähne ich nicht. Das ist die Hausarbeit für uns. Wie viele sind wir nicht hier? Wenn die drei Männer das schaffen konnten, was könnte Gott, der Starke, nicht durch uns schaffen? Wenn jeder da an seinem Platz ein Daniel, ein Hesekiel und ein Jeremia wäre, wäre doch wunderbar. Wir können aber sagen, ja, ich bin nicht von den Eliten. Ich bin nicht von den Königlichen. Wir können auch nicht alle königlich sein und Elite sein, weil die große Menge sind Menschen in der Straße. Und dazu gebraucht Gott uns. Wir haben die meisten, die so sind wie wir. Und die sollen wir gewinnen. Nun zu unserem Text im Hesekiel 24, Vers 15. Hesekiel Kapitel 24, Vers 15. Wir lesen dann noch ein Wort dazu, aber dies ist unser Text für diese Botschaft. 24, Hesekiel 24, Vers 15. Und des Herrn Wort geschah zu mir und sprach. Lasst uns beten. Herr, wir haben gesungen dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte uns. Herr, es gibt keinen Reichtum, der so groß ist wie der Reichtum deines Wortes. Wir bitten wiederum, wie wir neulich das gemacht haben, vorgestern, Herr, schenk uns die Liebe, den Hunger, den Durst nach deinem Wort. Und dass wir dein Wort über alle schätzen. Schenk uns Augen und Ohren zu sehen und zu hören und offene, empfängliche Herzen. Dass dein Wort uns über alles kostbar wird und dass wir auch den größten Reichtum führen können und dass das Wort aus uns Menschen macht, die vorbildlich sind. Menschen, aus dessen Leib Ströme lebendigen Wassers fließen, dass es sprudelt, überfließt in unserem Leben, dass wir nicht nur das Leben haben, sondern Leben in Überfluss. Und dass wir das Leben genießen können und uns darüber freuen können, wie keine weltliche Freude es tun kann. Dass uns das das Kostbarste wird. Dass die Herrlichkeit Gottes aus unseren Augen strahlt, an unserer Stirn zu sehen ist und im Wort und Werk. Sei du nun mit uns und segne dein heilig Wort an unsere Herzen. Amen. Hesekiel 24, Vers 15. Und des Herrn Wort geschah zu mir. In unserem Deutsch würden wir sagen, und der Herr sprach zu mir. Schlicht und einfach zu machen. 49 Mal schreibt der Hesekiel, Gott sprach zu mir. Immer wieder. Das ist ein Wort, das man über sein Leben schreiben könnte. Und der Herr sprach zu mir. In der Luther-Bibel, und des Herrn Wort geschah zu mir und sprach. Das war das Geheimnis dieses Mannes. Darum ist er nicht müde und matt geworden. Darum gehört er zu den geistlichen Riesen der Bibel. Schon als junger Mann konnte Gott zu ihm reden. Also ist es klar und offensichtlich, offenbar, dass das Geheimnis seines Lebens die Verbindung mit Gott war. Er hatte ein gutes Verhältnis mit Gott. Immer wieder, alle Nasen lang, sprach Gott mit ihm. Das ist ein glückliches, geistliches Leben. Kann man sich vorstellen, wenn da ein Vater ist und einen Sohn haben und die reden nicht miteinander und zueinander. Und der Vater redet nicht zum Sohn. Das ist ein elendiges Verhältnis. Was ein anderes Beispiel können wir gebrauchen. Mann und Frau, die nicht zusammen sprechen. Qualvoll. Da leidet man. Ein ungesundes Verhältnis. Und wie viele Christen gibt es? Wann hat Gott zuletzt mit dir gesprochen? Welch ein Tag war das? Welche Stunde? Und dieser Mann immer wieder spricht er davon. Er sagt zum Beispiel, es war im 6. Jahr. Am 5. Tag. Des 6. Monats saß ich in meinem Hause und die alten Judas vor mir. Und dann kam die Hand Gottes über mich. Und ich erwähnte das ja. Er fasste mich an meinen Haaren, zog mich herauf und ein gewaltiger Wind, der blies mich zwischen Himmel und Erde. Bis nach Jerusalem und sagte, schau mal die Menschen an, wie sie leben. Schau mal, wie die Menschen leben. Gott sieht uns ja immer. Leider vergessen wir das. Wir schließen die Tür zu. Wir ziehen die Gardinen zu. Interessant, in Holland, sie fangen heute an mit den Gardinen. Da schaut man noch in manchen Häusern ganz durch. Keine Gardinen. Das stammt noch aus der Reformationszeit. Calvin hat gesagt, unser Leben muss so sein, dass jeder Mensch da hineinschauen kann. Er sagt nicht, andere Sachen zwischen verschlossene Türen und die Gardinen zu machen. Dass der Mensch auf der Straße hineinschauen kann und sehen, wie der Mann und die Frau sich benehmen und wie die Kinder zu ihren Eltern sind. Alle Welt soll das anschauen. Das sind schon hunderte Jahre und einige machen das heute noch so. Man kann auch von der Straße ganz durchschauen. Ganz interessant, oft wenn ich dagegen schaue, aber heute sitzt alles vom Fernsehen. und glotzen sich das an. Aber so soll unser Leben sein. Gott sieht uns zu allen Zeiten. Sodom und Gomorra hat Gott die drei Engel geschickt und hat gesagt, die hören da was im Himmel. Sogar das, was wir tun, schreit gen Himmel. Das Blut des Abels hat ja gen Himmel geschrien. Und Gott sieht alles. Sind uns das bewusst? Wenn wir uns das bewusst wären, wären da vielleicht tausende Sachen in unserem Leben, die wir nicht tun. Würden wir uns besser benehmen, wenn wir wüssten, dies wird im Himmel gesehen. Im Himmel haben sie ein Fernseher. Und in diesem Fernseher bist du die ganze Zeit. Wenn du mit dem Mann sprichst, mit den Kindern, bei der Arbeit, mit dem Chef, unterwegs, in Paris, alles wird dort gesehen. Unser Leben ist offenbar. Vor Gott ist nichts verborgen. Und dieser Hesekiel, der lebte mit diesem Gott. Und zwar in steter Verbindung. Immer wieder sagt er, 49 Mal in dieses kurze Buch, was er geschrieben hat. Das Herrnwort kam zu mir. Gott redete zu mir. Das war das Kennzeichen dieses Mannes. Das war das Geheimnis dieses Mannes. Und darum sagt der Herr Jesus auch, meine Schafe, die hören meine Stimme. Keine ist zu jung, keine ist zu alt. So sollte unser Christenleben sein. Ein Verhältnis mit unserem Hirten. Ein Verhältnis mit Gott, der uns in alle Wahrheit führt. Wenn wir etwas hören, gleich hören, Herr, was sagst du dazu? Wenn wir etwas sehen, Herr, was sagst du dazu? Vor dem wir reden, sagen nun, Herr, höre ich dies, was sagst du dazu? Das sollte immer so sein. Die Verbindung mit dem Herrn. Also das christliche Leben ist nicht nur ein Gesetzesleben. Gesetz, du darfst dies nicht, du musst dies, das darfst du nicht und so weiter. Und dann folgst du das nach. Nein, du lebst mit Gott. Und das, was die Gesetze sagen, kommt von innen heraus. Du willst das tun, nicht weil du musst, sondern weil du es willst, weil es dein Vorrecht ist und weil es das Beste ist. Und wenn es nicht dementsprechend geht, wirst du unglücklich. Und dann weißt du, der Friede ist gestört. Und sobald der Friede gestört ist im Herzen, dann weiß man, das ist eine rote Ampel, da ist Gefahr, da muss man sich hüten. Herr, wo bin ich falsch gegangen? Warum ist der Friede Gottes nicht hier? Habe ich meine Augen weggenommen von Gott? Sind die nicht mehr auf ihn gerichtet? Und Gott sprach zu mir. Und wenn in Situationen kamen, in Schwierigkeiten, dann sprach Gott zu ihm, gab ihm Weisung, zeigte ihm, was er tun sollte. Wenn ein Problem da war, kehrte er nicht gleich zu den Menschen, sondern sagte, Herr, was sagst du mir nun? Und so haben wir denn auch, wenn ich nur ein Beispiel gebrauchen kann von dem, was Gott ihm sagte. Im Hesekiel 3 haben wir ja das bekannte Wort Hesekiel 3, Vers 16. Und da die 7 Tage um waren, geschah dessen Wort zu mir und sprach, du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Du sollst aus meinem Munde das Wort hören und sie von meinetwegen warnen. Wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, damit sich der Gottlose von seinem gottlosen Wesen hüte, auch dass er lebendig bleibe, so wird der Gottlose um seine Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wo du aber den Gottlosen warnst und er sich nicht bekehrt von seinem gottlosen Wesen und Wege, so wird er um seine Sünde willen sterben, aber du hast deine Seele errettet. Und wenn sich ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit wendet und du Böses, so werde ich ihn lassen anlaufen, dass er muss sterben. Denn weil du ihn nicht gewarnt hast, wird er um seine Sünde willen sterben müssen und seine Gerechtigkeit, die er getan hat, wird nicht angesehen werden. Aber dein Blut will ich von deiner Hand fordern. Ist doch eine ernste Sache. Man kann dieses nicht ernst genug nehmen. Wenn dieses stimmt, Menschen, dann muss sich noch manches ändern in unserem Leben. Er war ein Priester, Prophet. Und hier redet Gott noch zu ihm und sagt, ich habe dich zum Wächter gemacht. Wozu hat Gott dich gemacht? Was denkst du? Hat Gott dir schon mal sagen können, wozu er dich gemacht hat? Wozu er dich berufen hat? Oder tust du nur, was du denkst und was du siehst, dass andere tun? Als ich in England war, war ich erstaunt über die jugendlichen Südafrikaner in England. Das ist wie ein Kreis. Sie verlassen die Schule und gehen dann ein Jahr nach England, um dort zu arbeiten. Überall fand ich junge Südafrikaner. Ich sage, was macht ihr? Ich sage, das ist aber keine gesunde Sache, dass ihr jungen Menschen schon eure Eltern so früh verlässt und ein Jahr dort allein in der Wildnis seid. Ja, heute ist es ja so Mode, dass die Kinder so schnell wie möglich aus dem Elternhaus gehen. Es ist aber seltsam, dass die Kinder, die wirklich für Gott leben, gewöhnlich das nicht tun. Die schätzen ihre Eltern und bleiben mit ihnen, solange es möglich ist. Aber wenn denn ein Ruf Gottes kommt, ist eine andere Sache. Und dieser Mann wurde gesagt, ich habe dich zum Wächter gesetzt in Israel. Er wusste, da war kein Zweifel, er wusste, ob ich will oder nicht, hierzu bin ich berufen. Und er konnte mit Paulus sagen, wehe mir, ich muss das Evangelium verkündigen. Ob ich will oder nicht, ob Menschen mich nun loben oder tadeln, wehe mir, ich muss es tun. Und dann am Ende sagte Paulus, ich bin, weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, wer kann das übersetzen? Weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, ich habe keine Schuld an irgendjemands Blut. Wie heißt das auf Deutsch? Wie bitte? Hat er so gesagt. Also sagt er, er ist keines Menschen Blut schuldig. Er hat das getan und das gesagt, was er sagen sollte. Er war Wächter. Dieses Wort Wächter habe ich besonders gern. Dann denke ich immer an das Hohelied Salomos. An im Hohelied 3, da heißt es ja, nachts wurde ich wach in meinem Bett und ich suchte den meine Seele liebt. Und fand ihn nicht. Sie machte sich auf und sagte, ich kann ihn nicht finden. Beschreibt ganz genau, haarfein, wie eine Seele auf der Suche ist nach Gott. Können wir da in unserem Bett sein? Das ist unser Haus, unsere Kirche, da wo wir uns befinden. Und wir suchen nach Gott. Denn schließlich ist ein jeder Mensch für Gott geschaffen. Und keiner wird glücklich ohne ihn. Wie der Fisch fürs Wasser geschaffen ist und nicht ohne Wasser fertig wird und leben kann, so können wir nicht unter Gott leben. Und dann gehen wir in die Welt und so weiter. Fallen in Sünde und meinen, dadurch werden wir gesättigt. Und dieses Mädchen sagt, ich suchte den, den meine Seele liebt. Aber ich konnte ihn nicht finden. In ihrem Zimmer hat sie ihn nicht gefunden. Dann hat sie sich aufgemacht. Und dann ging sie auf die Straße. Überall. Und suchte den, ihre Seele liebt. Und so kannst du mit uns gehen. Können wir von einer Versammlung zur anderen gehen. Von einer Kirche zur anderen. Auf der Suche nach unserem Geliebten, der für uns am Kreuz auf Golgatha geblutet ist, und können ihn nicht finden. Wir suchen nach Freiheit. Wir suchen nach dem wahren Leben und können es nicht finden. Und dann sagt sie, dann kam ich zu den Wächtern in der Stadt. Gott sei Dank, dass es dort Wächter gegeben hat. Und ich sage, sagt mir, wo ist der, den meine Seele liebt? Wo ist der, den ich von ganzem Herzen suche, den ich brauche? Ich kann ihn nicht finden. Und dann die wunderbaren Worte, da ich ein wenig an ihnen vorüber war, fand ich ihn. Nun, es gibt viele Auslegungen. Eine Auslegung, die sagt, diese Wächter konnten ihr nicht helfen. Vielleicht, ich liebe es aber nicht. Ein Gottesmann, der sagte, wenn er Bibelausleger hört und liest, was sie geschrieben haben, dann denkt man das Wort, wir gingen alle in die Irre wie die Schafe. Es ist gut, dass wir das behalten. Es kann uns mal helfen, dass wir nicht einfach wie ein kleines Kind irgendwas in den Mund stecken, was vor uns liegt. Es kann mal auch eine giftige Blume sein. Für mich ist dies eines der schönsten Wahrheiten in der Bibel. Wenn ich an dieses Mädchen denke, wie sie den gesucht hat, und ihn nicht finden konnte. Einfach ausführlich geschrieben. Ein Mensch auf der Suche nach Gott. Und dann kam sie zu den Wächtern. Sagt mir, wo ist der? Nicht, dass sie ihr nicht helfen konnten. Sie waren wahre Wächter. Und als sie nur ein wenig an ihnen vorüber war, fand sie ihn. Möge das wahr sein von einem jeden unter uns. Ich bin auch ein Wächter. Sind Menschen, vielleicht suchst du Gott. Aber wie schade und grausam und töricht wäre es doch, wenn du bei dem Ehrlos stecken bleibst und hängen bleibst. Wenn du Gott erleben willst, musst du nicht Ehrlos stecken begegnen, sondern du musst so etwas an ihn vorübergehen, dann wirst du ihn finden. Wenn du zu mir kommst und willst deine Sünden beichten, beichte sie mir nicht und denk, das Leben ist, das Problem ist gelöst. Wenn der Durchbruch nicht kommt und dass du durchdringst und ein bisschen an den Elo vorbeigehst, und dann wirst du ihn finden. Darum gibt es so viele kranke Christen. Die bleiben bei den Wächtern stecken. Und das Traurige ist, dass sie nicht lange bei den Wächtern bleiben. Dann kehren sie in den Rücken oder stecken ihn in den Rücken oder gehen gegen ihn, verlassen ihn. Schau, das ist das Wichtigste. Wächter muss es geben. Gott macht sie zum Wächter. Prediger muss es geben, aber bleibe nicht bei dem Stecken. Es wäre eine traurige Sache besser gewesen, dass du zu Hause geblieben wärst, als dass du diesen Raum verlässt und sagst, dass Elo hat gut gesprochen. Ich habe Elo gehört. Ich sage, verdammt mit dem Dienst. Wenn du nur Elo hörst und hörst nicht Gott, bist du ein schlimmerer Sünder, als was du warst, als du hereinkamst, wenn du hinausgehst. Du musst ein wenig über den Wächter hinweg, dann findest du ihn. Dann findest du ihn. Wenn einer zu mir kommt zur Beichte, dann sage ich, du, bist du dir das klar, dass du nicht mir beichtest, sondern Gott. Und wenn du nicht hindurchdringst bis zu Gott in deinem Bekenntnis, lass es sein, du vergeudest meine teure Zeit und kostbare Zeit. Als ich ein wenig über den Wächter hinwegging, da fand ich ihn. Wächter muss es geben, wiederhole ich wieder. Wächter sind von größter Bedeutung. Paulus sagt, schämt euch meine nicht. Der Herr Jesus hat gesagt, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Aber gleichzeitig muss ich sagen, es ist eine traurige Sache, wenn es nur bis zu dem Elo kommt. Oder nur bis zu Onkel Günther. Zick. Oder nur bis zu Onkel Martin Rost. Dann haben wir nur Räuberbande in unseren Gemeinden. Menschen, die nicht wirkliche Christen sind. Wir müssen hindurchdringen. Sogar wenn wir die Bibel lesen, sollen wir sie nicht lesen wie eine Zeitung. Die Bibel ist eine Offenbarung Gottes an uns. Aber wir brauchen auch eine Offenbarung der Offenbarung. Dass wenn wir die Bibel lesen, dass plötzlich dadurch Gott zu uns redet. Das bringt uns Heil. Das bringt uns Heil. Darum heißt es, Salvation is not by education. Matthias Vater ist hier. Was sagt man auf Deutsch? Salvation is not by education.
Die Rettung kommt nicht durch Ausbildung und Erziehung.
Also, Rettung kommt nicht durch Ausbildung und Erziehung, sondern durch Offenbarung. Paulus sagt, das Evangelium, das ich empfangen habe, habe ich von keinem Menschen empfangen. Aber als es Gott gefiel, seinen Sohn mir zu offenbaren, da geschah's. Da geschah's. Wenn plötzlich der Durchbruch kommt, so wie der Jan aus Holland, der ging in eine Kirche, wollte nichts mit der Kirche zu tun haben, hatte seine Frau verboten, ihre Bibel zerrissen, hinweggetan, hat gesagt, nichts. Aber weil sie so gut zu ihm war, konnte sie eines Tages sagen, Liebling, willst du nicht mit mir in den Gottesdienst? Und da war es schwer, Nein zu sagen, weil sie so gut zu ihm war. Und als kleiner Bursche hatte er einen Freund, kleiner Junge, der ging in diese Kirche. Und das hat er nie vergessen. Er sagte, der kleine Junge, der war ein Christ. Und dann hat er seine Frau gesagt, gut, ich komme mit dir. Und dann sind sie in die Kirche gegangen, zum ersten Mal in eine Kirche, glaube ich, in seinem Leben, woran er sich erinnern konnte. Stand, saß da so in der Mitte. Und dann sangen sie das Lied von Jesus am Kreuz auf Golgatha. The old rugged cross. Das alte, raue Kreuz. Und als sie es sangen, plötzlich war es, als ob er Jesus am Kreuz sah. Sie sangen es alle. Sie sangen das vom alten Kreuz. Das raue Kreuz. Und plötzlich sah er das raue Kreuz und sah Jesus am Kreuz. Und da schrie wie ein Verrückter in der Gemeinde: Jesus, erbarme dich meine, rette mich. Die alle schauen sich um. Was ist da? Wer ist dieses? Er sagt, er hat alle vergessen. Er sah Jesus plötzlich am Kreuz, blutend mit seinen Wunden. Und er konnte nur laut ausrufen: Jesus, erbarme dich meine, rette mich. Und da war der Durchbruch. Da war der Durchbruch. Plötzlich wurde es ihm groß. Plötzlich erkannte er, das ist, was wir brauchen. Nicht tausende Predigten. Ja, der Glaube kommt aus der Predigt. Aber du musst an das Gesagte und an dem Sagende oder den Wächter, den Prediger, etwas vorbei. Und dann plötzlich erkennst du, was das ist. Dann bist du frei. Dann hast du Gott erlebt. Dann ist das Christentum eine wirkliche, echte Sache. Sonst ist es nur ein Nachlaufen. Sonst ist es nur ein Nachaffen. Und dann kriegt man die frommen Menschen mit der Bibel in der Hand. Und leben in Sünde. Sind vielleicht Heteros. Oder Homos. Oder werden zornig zu Hause. Schimpfen die Frau. Schimpfen die Kinder. Der alte Knast ist einfach unmöglich. Dann kann man die Kinder verstehen, was sie sagen, so schnell wie möglich aus dem Haus hinaus. Je älter wir Männer werden, desto nicht unmöglicher sollen wir werden. Sondern desto besser. Aber ich habe schon erlebt, über den Jahren und Jahrzehnten, dass wo die Kinder litten unter dem Vater. Das muss genauso gehen wie in uralten Zeiten. Genauso. Als wir jung waren, war es so, Kinder. Und wie der eine alte Mann eine junge Frau genommen hat. Seine eigene Schuld, wenn er solch eine junge nimmt. Das harmoniert ja auch nicht gut. So ein alter Knast und so ein junges Mädchen. Und da haben sie noch obendrein ein Kind bekommen. Und sie war so wie die Schwester von dem Kind, von dem Sohn. Er war 19, 11 Jahre alt und die junge Frau und er alt. Und dann ärgerte er sich darüber. Sie nahm Brot und Butter drauf und Marmelade. Und er sagte, das sollt ihr nicht, ihr vergeudet das. Als wir Kinder waren, gab es nur Brot mit Butter oder Marmelade. Nicht beides. Und er war verärgert. Er wurde zornig darüber. Er zitterte, er schimpfte und stand auch verdrießlich vom Tisch weg und schlug die Tür hinter sich zu. Und eines Tages hier wieder sein kleiner Sohn, Butter und Marmelade und die junge Frau auch. Und dann sah der Sohn schon, jetzt platzt die Bombe. Und dann sagte das Kind schnell: Papa, freust du dich nicht, dass du nicht nur zu deiner Zeit geliebt hast, sondern auch zu Muttis und meiner Zeit? Jetzt brauchen wir das ja nicht mehr. Also, so können alte Männer schwierig sein. Und die armen Leute, die mit ihnen leben müssen. Aber es sollte vollkommen anders sein. Vollkommen anders, dass sie nicht betrieben werden, sondern sagen, wir gehen nach Hause, wir verlangen nach dem Vater. Es ist uns ein Segen, mit ihm zu sein. Dadurch werden wir geistlich erquickt, reicher. Er redet mit uns wie ein weiser Mann. Alt zu werden ist das Schönste. Je älter ich werde, je schöner wird es. Je mehr Verstand komme ich. Es kann ja mal sein, dass es auch mal schwindet durch Aderverkalkung oder was. Aber man kann das ältere Leben genießen. Es ist wunderbar. Es wird immer schöner. Und dann denkt man an das weiße Haupt. Leider habe ich noch nicht so weiß. Sie sind zu beneiden, die Weisheit schon empfangen haben. Das was Schönes wird immer herrlicher. Es soll also nicht so sein, dass die Alten, die alte Frau und der alte Mann unmöglich sind. Werdet erneuert. Kommt zu Gott. Ihr seid so, weil ihr mit dem Teufel lebt. Lebt mit Gott. Lasst ihn zu euch reden. Lebt mit Gott. Dann wird er euch täglich erneuern. Und dann werdet ihr immer mehr geheiligt und gereinigt. Und dann sagen andere Kinder, ach, wer unser Vater, wer unser Opa, doch auch so. Das Christentum ist doch wunderbar. Wenn Gott zu uns redet, dann sagt Paulus, und wenn der äußere Mensch auch abnimmt, der innere wird täglich erneut. Täglich neu. Nichts vom Alten. Wir sind neu geboren. Den alten Mensch ausgezogen. Aber wie schade, wenn wir wiedergeboren sind und gehen noch in den alten Lumpen herum. Das soll nicht sein. Und das geschieht, wenn wir ein wenig hinübergehen. Nicht einfach in den Gottesdienst. Gehen nur zum Gottesdienst. Und da bleiben wir stehen. Da bleiben wir stecken. Da haken wir fest. Bei einem Gottesdienst. Geh zurück mit der alten Laune, mit dem alten Leben weiter. Das ist verkehrt. Das ist verkehrt. Unser Leben soll erneut werden. Ein Erlebnis mit Gott. Und das war diesem Manne immer so groß, dass er das Jahr nicht vergaß. Er vergaß die Stunde nicht. Er erklärt, er sagt, als Gottes Hand über mich kam, da saß ich in meinem Haus. Und die alten Judas, von Juda, die Ältesten, die saßen vor mir. Aber es war der Tag, es war das Jahr, es war der Monat. So tief ging dies ihm durch und durch. Und man kann ja kein Erlebnis haben mit Gott, und dass er zu einem redet, und man ist unverändert. Da geschieht etwas. Als Johannes der Täufers Vater dort im Heiligtum war und herauskam, und der Engel Gabriel ihm sagte, du wirst dein Sohn gebären. Er sagt, das kann nicht sein, ich bin schon zu alt. Das ist unmöglich. Und meine Frau ist auch schon zu alt. Sagt, du wirst stumm sein, bis der Sohn geboren ist, weil du nicht geglaubt hast. Und dann kam er heraus und sagte nichts. Und alle Menschen, die ihn sahen, die sagen, der hat da was gesehen. Er hat da was erlebt. Er brauchte es nicht, ihnen einmal zu sagen. Und zwar tatsächlich so. Er hatte was erlebt. Und wenn wir was erlebt haben, brauchen wir es nicht zu sagen. Ihr wisst von den Franzosen, war ein Prediger, der konnte so viel reden. Die Frau hatte die Nase voll von diesem Mann. Und alle Tage hatte er auch ein Erlebnis mit Gott. Seht, es gibt immer das Rechte und das Falsche. Und es gibt immer das Falsche und das Rechte. Aber das Rechte sollen wir nicht hin und weg tun, weil es das Falsche gibt. Und dann kam er aus einem Studierzimmer und sagte, Gott hat mir noch neu was gezeigt. Eine neue Offenbarung. Dann ging er in eine charismatische Kirche und ging in eine andere. Und dann kam er immer mit Neuigkeiten zurück. Aber das Leben blieb beim Alten. Kann man verstehen, wenn die Frau die Nase voll hat von dem. Und dann kam er eines Tages, war in einer Versammlung, geht nach Hause, er sagt, Frau, Gott hat zu mir geredet. Ach, dein Reden Gottes, damit will ich nichts zu tun haben. Er sagt, Frau, Gott hat wirklich zu mir geredet. Und dann schlussendlich wurde sie neugierig. Kann man ja verstehen, sonst wäre sie ja keine Frau. Und sagte er nun, was hat er dir denn gesagt? Er hat mir gesagt, ich soll schweigen. Da sagte ich, das könnte Gott sein. Das könnte Gott sein. Da hat mir gesagt, ich soll schweigen. Ja. Ist ja auch nicht gut, wenn ein Mann sich benimmt wie eine Frau. Soll schweigen. Und tatsächlich, er kam zum Glauben, sein Leben ist beendet. Vielleicht kennen einige ihn. Das ist immer bei den Konferenzen und so weiter. Und seine Frau ist Christin geworden. Und seine ganzen Kinder. Da war es mal was Echtes. Wenn Gott redet, brauchen wir Menschen nicht sagen, Gott hat zu mir geredet. Sie werden es sehen können. Und die uns am nächsten sind, die werden es gleich merken. Ist etwas geschehen. Etwas geschehen. Da hat sich was verändert. Wir müssen weiter, sonst kommen wir nie zu Ende. Ich habe dich zum Wächter gemacht. Zum Wächter. Er sagt, du sollst die Worte aus meinem Mund hören. Also unsere Ohren müssen beim Munde Gottes sein. Sogar wenn wir in den Gottesdienst gehen. Ist nicht gut genug, dass wir uns gut kämmen, anständig anziehen, sondern da muss auch das Gebet sein, hey, ich gehe jetzt in den Gottesdienst. Bitte rede zu mir. Auch geistlich müssen wir uns vorbereiten. Herr, bitte, rede zu mir heute. Und dann können alle hören und nichts geschieht. Aber du hörst und Gott redet und dann geschieht was in deinem Leben. Und er sagt, dein Ohr bei meinem Mund und was ich dir sage, das sollst du den anderen sagen. Ein wahrer Wächter und ein Mensch, der sozusagen einen prophetischen Dienst hat, das hat nichts mit den Neuaposteln zu tun. Und mit Menschen, die sagen, sie sind Propheten. Ein Mensch, der sagt, ich bin ein Prophet, der ist weit von dem entfernt. Wer wirklich einen prophetischen Dienst hat, braucht es nicht zu sagen. Das wird man schon merken. Dass das ein Mann ist, der Gott nahe bleibt, hört, was Gott zu ihm sagt. Erst also redet Gott zu uns. Nur dann können wir weiterreden. Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich muss reden, ich muss predigen, ich weiß nicht, was zu sagen. Selbstverständlich, weil Gott nicht zu ihm redet. Aber wenn Gott zu ihm redet, dann wird er nie leer, weil Gott ja zu ihm redet. Und dann sagt, wenn ich einen Menschen sage, du wirst sterben, wenn du dich nicht bekehrst. Und du gehst nicht zu ihm und warnst ihn. Er wird sterben. Sogar der Gerechte, wenn er Böses tut, die Möglichkeit besteht also, dass sogar ein Gerechter abirrt und tut was Böses und du warnst ihn nicht und er stirbt in seiner Sünde, er geht verloren, sein Blut wird dich aber von deinen Händen fordern, das bedeutet nichts anderes als, du bist seines Todes schuld. Du hast ihn umgebracht. Du hast ihn getötet, indem du ihn nicht gewarnt hast. Das ist genau das, was der Herr Jesus gesagt hat im Neuen Testament. Wenn dein Bruder sündigt, gehe zu ihm. Sag es ihm. Wenn er nicht hört, nimm den zweiten. Und wenn er dann nicht hört, vor die Gemeinde. Das ist der Weg Gottes. Und wenn du das nicht tust, bist du seines Todes schuldig. Vom Gericht Stuhl Christi heißt es, du hast ihn umgebracht. Du hast ihn gemordet. Aber wehe, wenn wir ungehorsam sind dem Worte Gottes und wir afterreden, du, der hat das getan. Man kann zum Seelsorger gehen, wenn er ein rechter Seelsorger ist, und sagen, du, ich habe dies erlebt. Ich habe nun Rat nötig. Was mache ich? Muss ich zu ihm gehen? Was? Ja, geh zu ihm. Nun, heute gibt es ja vielleicht Menschen, in Afrika gibt es Menschen, die sagen, ich fürchte mich, zu ihm zu gehen. Wenn ich zu ihm gehe, oh, der wird mich den Kopf waschen, der wird mich rausjagen. Ja, das ist ein dummer Hampelmann, der das tut. Soll ich sagen, wie ich es als Regel mache in Afrika? Wir werden immer, wir können nicht allen es recht machen. Dann sagen einige, warum tut Elo das? Und dann kommen sie zu mir. Oft kleine Kinder, oft Erwachsene, oft Frauen. Kommen sie zu mir und sagen, wie konntest du bloß sowas tun, sowas sagen? Ich fühle, das war ganz verkehrt. Das Erste, was ich sage, ist, vielen Dank, dass Sie zu mir gekommen sind. Ich freue mich darüber, dass Sie oder dass du die Freimütigkeit hattest, darüber mit mir zu reden und damit zu kommen, darüber zu reden. Weißt du, ich habe das gesagt oder das getan, weil es so und so war, leg die Karten einfach auf den Tisch. Verteidige mich selbst aber nicht. So. Aber ich weiß ja nicht, ich kann falsch stehen. Nun möchte ich mich nicht verteidigen. Vielleicht hast du recht, ich bin verkehrt. Wärst du bereit, wir gehen zu den verantwortlichen Mitarbeitern. Und dann legst du deine Sache ganz klar, ich leg meine Sache und dann können sie richten. Vielleicht hast du tatsächlich recht und ich liege falsch. Und wenn sie sagen, du hast falsch gehandelt, dann beuge ich mich und bitte dich um Verzeihung. Gehen wir als Freunde auseinander. Wenn die Menschen den Herrn Jesus persönlich angriffen, hat er nie zurückgeschlagen. Nie. Hat geschwiegen. Aber wenn sie den Vater oder Gottes Reich oder Gottes Wort, hat er gekämpft wie ein Tiger oder wie ein Löwe. Er ist ja der wahre Löwe Judas. Der Teufel benimmt sich nur wie ein Löwe. Er ist kein Löwe, der Teufel. Der Löwe ist Jesus Christus, der Löwe Judas. Aber der Teufel, der benimmt sich nur wie ein brüllender Löwe. Geht umher wie ein Verrückter und macht einen großen, die Buren sagen, Lawai. Großen Lärm. Und dann gehen wir zu den Mitarbeiter. Ja, nun kann einer sagen, Elo, du bist glücklich, weil du gute Mitarbeiter hast. Die habe ich nicht. Vielleicht hat man sie und mir weiß es nicht. Das hilft einem gewaltig. Und dann können die Geschwister sagen, du, aber das stimmt ja gar nicht. Aber dann werden sie von anderen getadelt, von anderen zurechtgewiesen und die Schweigstille. Ich bin aus dem Kampf, weil das ja, ich bin der Angeklagte. Und dann kann ich ja nicht Richter sein. Dann müssen andere das sein. Und das harmoniert sehr gut. Fantastisch. Sonst könnten sie ja herumgehen und sagen, der Elo lässt sich nicht sagen. Der ist dickköpfig. Wenn man gegen ihn geht, dann beteiligt er sich gleich. Das ist falsch. Das ist nicht gut. Wenn ich dann predige, dann predige und sie im Herzen sagen, was? Der predigt, redet fromm und er ist so. Ich wollte ihm das sagen und er will sich nicht sagen lassen. Darum ist es das Leichte. Und ich gebe den Rat allen Gottesmännern, wenn die Menschen euch persönlich angreifen, seid so sanftmütig und so, was ist meek und demütig, wie ihr nur sein könnt. So klein wie möglich. Je kleiner man ist, je niedriger ist man ist, desto besser ist es. Weil wenn man am Boden liegt, kann man nicht fallen. Aber wenn man hoch und erhaben ist, dann bricht man sich das Genick dabei, wenn man vom Baum fällt. Dann verletzt man sich. Je demütiger, sanftmütiger wir sind, der Herr sagt, lehnt das von mir. Mose war ein Mann Gottes, aber in ganz Israel war keiner so sanft wie er. Keiner so sanft wie er. Da waren zwei Kinder bei uns von Deutschland. Und dann kamen sie in den Dienst. Oh, da haben sie es mit der Angst bekommen. Und sie ging zur Mutter und sagten, warum schimpft der Onkel Elo so? Warum wird er so böse auf der Kanzel? Gut, dann kam die Mutter und sagte mir, ich sage, schön, bring die doch mal zu mir. Dann kam sie zu mir. Und konnte ich ihnen Bonbons geben und ein bisschen sprechen. Dann sagte ich, sagt mal, habt ihr schon mal gedacht, warum ich denn so schimpfe von der Kanzel und so laut rede? Und so was. Ja. Sagt, oh, ich werde euch sagen, warum ich das tue. Wisst ihr, der Spurgeon, der Prinz der Prediger, der hat gesagt, wenn ein Prediger auf der Kanzel steht, dann soll er donnen, wie ein Donner. Aber wenn er ab ist von der Kanzel, soll er so scheinen wie ein Blitz. Darum tue ich. Oh, nun können wir es verstehen. Nun sind wir gut große Freunde. Die waren es nicht gewohnt. Die kamen hier von Deutschland und kannten Menschen. Da steht der Prediger nur und sagt, liebe Gemeinde. Und dann eine dumme Geschichte. Da waren einige, die sprachen. Ich weiß nicht mal, ob ich dies sagen soll. Und die sagten, bei uns sind nur 20 Menschen in der Kirche am Sonntag. Ach, sagt die andere, was, bei uns waren es nur 5 letzten Sonntag. Da sagt die andere, das sagt das andere junge Mädchen, ich war nun in der Kirche und der Pfarrer sagt, liebe Gemeinde, und ich wurde ganz rot. Sie war die Einzigste. Und da sagte, fahre noch liebe Gemeinde, und sie wurde rot dabei, dass er das sagte. Trauriger Zustand, wenn es so ist. Trauriger Zustand. Wir Prediger müssen so sein, dass jeder Hans und Franz die Freiheit hat, zu uns zu kommen. Und dass wir ihm dann danken, danke, dass du gekommen bist. Ich freue mich darüber. Wenn ich dir nur sagen darf, wie ich das sehe, was ich so und so. Man kriegt manches zu hören. Manches. Oft ist, dass man nicht mal Zeit hat dafür. Aber man muss als Prediger die Einstellung haben. Wir müssen die Sanftmütigsten sein, die Demütigsten. Und das war der Herr Jesus auch, das war der Mose, das waren die Männer Gottes, Johannes der Täufer. Aber wenn man hört, was die sagt, dann hat der Staub gewirbelt. So weit gehe ich nicht mal, wie die gegangen sind. Aber das hilft uns. Das hilft uns. Komm mit deinem Problem und dein Prediger, dem kannst du es ruhig sagen. Der wird sich nicht wie ein Verrückter benehmen. Wenn er das tut, dann bete für ihn, dass der Herr ihm hilft. Oder such eine, damit dir dann gehen kann zu ihm und dir beisteht. Aber Afterreden dürfen wir nicht. Das ist vom Satan. Das dürfen wir nicht. Und wir können was hören. Und dann ist es schon vielleicht zweite Hand. Und jeder tut seinen Senf dazu. Und wir verbreiten Lügen. Vergesst nie, der Teufel ist der Vater der Lüge. Und das Schauerlichste dazu ist, er ist der Vater von den Lügnern. Wenn ich eine Lüge verbreite, ist der Teufel mein Vater. Da muss ich rechtschaffene Buße tun. Da muss ich Umkehr machen. Das darf nicht geschehen. Ich habe nun von Predigen gesprochen. Du bist vielleicht kein Prediger. Und wenn eine zu dir kommt, sei nicht beleidigt. Werd nicht erbittert. Hab kein Groll im Herzen. Und trag ihm nichts nach. Ehre den Mann oder die Frau. Die hat wahre Liebe Gottes im Herzen. Die kümmert sich um dein Seelenheil. Weil wenn man was Falsches macht und wird nicht gewarnt, geht man ins Verderben. Und wir müssen daran denken, dass Gott ihr sagt, die Person, sie ist schuld daran, wenn sie mich nicht warnt oder dich nicht warnt. Und dann werden automatisch viele Probleme gelöst. Das Afterreden hört auf. Das Hurenleben ist schlimm in der Welt. Es ist schlimm, wie es geht, sogar mit den Kindern. Die schwarzen Zahlen sind schlimm. Vor ein paar Jahren war es jedes vierte Mädchen in Deutschland, vielleicht ist jetzt schon mehr, die belästigt werden. Das ist schlimm. Aber trotzdem, die Sünde der Unsittlichkeit so hoch ist, ist die Sünde der Zunge noch viel schlimmer. Und die Bibel sagt, das ist das schlimmste Glied in der Bibel. Das ist die Zunge, das Glied, das am meisten vom Satan gebraucht wird. Und die Bibel sagt sogar gegen einen Ältesten, nimm nichts an, ohne zwei Zeugen. Da muss man vorsichtig gehen. Und dann bekämpfen wir uns selbst. Bruder gegen Bruder. Christ gegen Christ. Und die Christen sind nicht eins. Sie bekämpfen sich, gehen gegen sich, zerbeißen und zerfressen sich wie die Hunde. Und das Reh läuft weg. Der Hase geht weg und die Hunde. Wir wissen nicht mal, wer unser Feind ist. Das ist der Satan. Und wir sind mit Fleisch und Blut. Die Christen bekämpfen sich. Eine verrückte Bande. Christ gegen Christ hat wohlgefallen, den anderen Christen zu zerreißen und niederzuschlagen. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Du Verrückte. Hast nicht mal so viel Verstand, dass du dein eigen Fleisch und Blut erkennst? Was wäre doch geschehen in Babylon, wenn Daniel gegen seine Brüder ausgeschlagen hätte? Darum sagen die Moslems, wir werden nicht Christen, lasten die Christen untereinander. Die zerstören sich untereinander. Das ist gut. Die Gotteskinder, die Geretteten, die Verkündiger des Evangeliums, die werden sich schon selber zunichte machen. Trotzdem, wir wissen, dass der Herr Jesus gesagt hat, wenn ein Haus uneins ist, kann es nicht bestehen. Es kann nicht bestehen. Kann nicht. Und darum, dann freut der Teufel sich. Und wenn wir nur an Jesu Gebet denken, sein hohepriestliches Gebet, wie er gerungen hat, Vater, ich bitte, dass sie eins seien. Dass sie so eins sind, so wie du in mir und ich in dir. So wie die Dreieinigkeit. Sind wir so miteinander verbunden? Haben wir uns inbrünstig lieb? Der Herr Jesus sagt, ich kann nichts tun ohne den Vater. Was ich dem Vater höre tun und sagen, das tue ich. Aber aus mir selbst kann ich das nicht. Und der Vater ist größer als ich. Da sagen einige, wie kann es denn eine Dreieinigkeit geben? Wie kann er eins sein mit dem Vater? Er sagt doch selber, der Vater ist größer als er. Nein, das beweist gerade die Einigkeit. Wenn ich sage, der ist nicht größer als ich, dann weiß Da ist keine Einheit. Da ist keine Zusammenarbeit. Aber wenn ich sage, der ist größer als was ich bin, dann weißt du, wir sind eins. Ich habe nichts gegen ihn. Trotzdem der Herr Jesus dem Vater gleich ist, sagt er ist größer als ich. Weil sie so eins waren. Weil sie so eins waren. Und so sollen wir eins sein. Ob dieses Gebet des Herrn je gehört, erhört wird, als an Lazarus Grab war, sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Ich habe schon oft gewundert, ob dieses Gebet des Einssein der Christen je erhört wird in unserer Zeit. Ich weiß nicht, aber ich glaube, der Herr Jesus im Himmel und wenn er bei dir im Herzen ist, hat keine größere Freude heute, als dass er sieht, dass wir uns uninbrünstig lieben. Eins sind, wie er und der Vater eins ist. Ich glaube, er wird hüpfen vor Freude, jubeln, springen wie ein Mastkalb. Jeder Bauer weiß, was das bedeutet. Oder gibt es Trennungen, Uneinigkeiten, Zank und Streit? Im eigenen Leben, eigenem Haus, Ehe, Familie. Das Größte aber in der Gemeinde, in der Christenheit. Hesekiel, das Wort Gottes kam zu mir. Sind diese Worte schon je zu uns gekommen von Gott? Sind diese Worte schon wie ein Blitz, haben so eingeschlagen, eingekehrt in unserem Leben? Haben wir das schon einmal registriert? Dafür hat Jesus gebetet. Das ist dein Wille für uns. Wir sollen Wächter sein. Und dass, wenn Menschen zu uns kommen, dann ist es nur noch einen Schritt. Dann finden sie den, den ihre Seele liebt. Und nicht was anderes. Nicht, dass sie dann schlimmere Teufel werden, als was wir sind. Sondern, dass das Wort Gottes auch sie treffen kann. Ihr Leben umgestalten, neu machen. Oh, möge Gott schenken, dass wir nicht nur Hörende sind und Träumende, sondern dass wir das Wort Gottes aus dem Mund Gottes hören können. Und dass das Wort Gottes etwas schafft in unserem Leben. Und dass wir es nicht zu sagen brauchen, sondern dass Menschen sagen, brauchst mir nicht zu sagen, ich kann es sehen. Ich kann es sehen. Und die Nachbarn auch. Und dann wird das Evangelium laufen. Das Wort des Herrn kam zu mir. Schon zu dir gekommen. Lasst uns beten. Herr, diese Männer Gottes waren wahre Männer und wir staunen, wenn wir die anschauen. Die haben gestanden wie Säule. Das waren Menschen, dessen Botschaft heute noch erklingt in alle Welt. Trotzdem sie Jahrtausende schon von den Würmern gefressen sind. Aber die eine klare Stimme, die helle scheint als die Sonne, die deutlicher ist als die hellste Trompete und uns auch erreicht jetzt. O Herr, möge es nicht nur in ein Uhr gehen, an der Uhr hinaus, sondern hindurchdringen und schenke doch, dass wir keine Blinden, Tauben, Toren waren, die nur Elo gesehen haben und Elo gehört haben und nicht sagen können, das Wort Gottes, das Wort des Herrn kam zu mir. Amen.